Die drei Hauptverhandler, Trump, Zelensky und Putin, haben ja Hardliners im Hintergrund. Sie müssen also ihre Hardliner beruhigen, um einen Kompromiss zu machen. Die Europäer haben gar nicht mitgekriegt, wo der Krieg hinläuft. Die tut immer noch so, als ob sie die Russland auffordern wollen, zu kapitulieren. Und dabei haben sie ja nichts in der Hand. Die Europäer spielen ja bei den Verhandlungen keine Rolle. Wir haben keine Waffen, wir haben kein Geld. Jetzt spielen wir diese ganze Farce da mit dem russischen Geld, das ja überhaupt nicht passieren wird. Ich meine, die schlimmsten Politiker haben seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man mal den Starmer und Macron und Merz sieht, die sind ja alle bei 10%, der Merz vielleicht noch bei 28 oder 25, weiß nicht. Also das sind ja alle, die in den Krieg ziehen wollen und aber von ihrem eigenen Volk eigentlich gar nicht mehr populär sind, nicht? Das ist ja Wahnsinn, was auch die Europäer machen. Die haben wirklich Blut an den Händen jetzt. Sie ist ausgesprochen negativ. Also sie ist eine Frau, die beherrscht es vom eindimensionalen Denken. Es ist natürlich sehr gefährlich, gerade in Europa mit dieser ganzen Diversität und solche Sachen und natürlich mit den Kriegen. Sie hat nur, kann nur in eine Richtung denken, das ist so. Frau Kallas ist da noch schlimmer.
Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und heute freue ich mich, dass wir mit Michael von der Schulenburg einen hochinteressanten Mann bei uns im Podcast haben. Sie kennen ihn vielleicht, wir hatten schon einige Male das Vergnügen, mit ihm zu sprechen. Er ist einer der renommiertesten Diplomaten des zumindest deutschsprachigen Raumes. Ist ein Diplomat von Weltformat, ehemaliger UNO-Diplomat, hat mehrere Friedensmissionen geleitet und ist jetzt Abgeordneter des EU-Parlaments. Herr von der Schulenburg, ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben.
Ja. Vielleicht steigen wir gleich ein. Kann ich ja fast gar nichts mehr sagen.
Ja, gut, aber ich weiß, die erste Frage natürlich. Jetzt müssen Sie dieser hohen Einschätzung natürlich auch noch gerecht werden. Wie sehen Sie diese aktuellen Verhandlungen rund um den Ukraine-Krieg? Da läuft ja aktuell viel. Wir haben am Wochenende gehört, dass man da im Begriff sei, sich zu einigen. Trump hat das gesagt, mit Russland. Natürlich. Ist ein bisschen undurchsichtig. Wie sehen Sie diese Verhandlungen? Sind das Good News? Ist man da auf dem richtigen Weg? Wie verfolgen Sie diese Verhandlungen rund um den Ukraine-Krieg?
Also ist, glaube ich, ganz wichtig für die Zuschauer, weil viele haben ja Kriege nie erlebt, zu verstehen, wenn es zum Krieg kommt, wird auch der Krieg entscheiden, wie die Verhandlungen laufen und nicht umgekehrt. Die Verhandlungen werden nicht den Krieg bestimmen. Der Krieg wird die Verhandlungen bestimmen. Und was wir hier haben in diesem Krieg, das ist eine ganz typische Clausewitz-Geschichte. Das ist einfach eine Fortsetzung der Politik mit militärischen Mitteln. Das hat jetzt stattgefunden in diesem Krieg. Also seit 2008 hat Russland versucht zu verhandeln über die Ausweitung der NATO. Wir haben das immer verweigert. Und letztlich ist es jetzt zum Krieg gekommen. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist, gerade in der modernen Welt, gerade seit wir die Charta haben, sind natürlich alle Kriege unmoralisch. Es wird ja kein Unterschied mehr gemacht in der Charta zwischen gerechten und ungerechten Kriegen. Alle Kriege sind unmoralisch, auch dieser ist hoch unmoralisch. Aber das bedeutet natürlich auch was anderes. Kriege gehen nicht um Moral. Das müssen wir einfach akzeptieren. Das ist auch jemand für mich, der gesagt hat, wir sollen ja gar keine Kriege haben. Aber wenn man es lösen will, muss man akzeptieren, dass es Interessen gibt. Kriege gehen nicht um Moral, die gehen um Interessen. Und welche Interessen letztlich bei Verhandlungen durchgesetzt werden kann, hat etwas mit dem Krieg zu tun, natürlich. Ja, also wie stark ist jede Partei? Und hier geht es ja nicht nur um Ukraine, sondern es geht um die NATO, es geht also um Westen überhaupt, der ja inzwischen sehr aufgespalten ist. Also wer kann was durchsetzen, nicht? Und das sieht eben aus, jetzt hätte Russland verloren, wie wir immer angenommen haben, dann wäre jetzt die Ukraine in der NATO und Russland würde den Zugang zum Schwarzen Meer verloren haben über die Krim und natürlich die russische Bevölkerung, wir dürfen nicht, eure pro-russische Bevölkerung, die immerhin die Hälfte der Bevölkerung in der Ukraine ist, wenn man mal die Wahlen nimmt, nicht? Die würde dann ihre Sprache verlieren und also diese ganzen Sachen, nicht? Jetzt ist es, wenn es unentschieden wäre, dann müsste man verhandeln. Das ist ja so, das sind so Sachen wie zum Beispiel Iran-Irak-Krieg. Und dann ist eben nur ein Waffenstillstand möglich, weil man politisch nicht verhandeln kann. In diesem Falle sehe ich, dass Russland ganz eindeutig der Gesieger ist. Das ist gar nicht mehr abwendbar. Auch Europa, wenn sie es nicht akzeptieren wollen. Aber sie haben ja gar keine Mittel, das zu verändern. Denn es müsste ja militärisch verändert werden. Und das geht natürlich gegen eine Nuklearmacht wie Russland nicht. Wir können da nicht einfach einmarschieren, dann haben wir hier einen Nuklearkrieg und das wird sich wahrscheinlich hoffentlich auch ein Merz und Starmer und Macron sich schwer überlegen. Also im Grunde genommen ist dieser Krieg entschieden. also die russischen Interessen werden sich durchsetzen. Und wenn Sie mal sehen, diese 27 Punkte oder 28 Punkte, jetzt sollen sie dann angeblich nur noch 27 sein, das ist natürlich eine zum Teil widersprüchliche Text, das ist eine typische Sache der Trump-Regierung. Aber trotzdem würde ich sagen, das ist ein ganz wesentlicher Schritt vorwärts, das den wir Europäer nicht haben. In dieser Sache ist im Grunde genommen die Anerkennung des Results dieses Krieges. Nicht? Man, also keine NATO, die Territorium mit der pro-russischen Bevölkerung bleibt bei Russland, Krim bleibt bei Russland, der Zugang zum Schwarzen Meer ist garantiert. Und das sind natürlich diese Sachen, die Russland durchsetzen will. Und wir, warum es so schwierig ist, es ist ja ganz interessant, warum sind diese Verhandlungen, wenn man das mal folgt, auch dieses Truth Social, warum das so irrational klingt, hat natürlich etwas damit zu tun, dass, und das kann man, glaube ich, nur sehen, wenn man sowas mal gemacht hat. Ja, also das, in Europa vergisst man ja das ganz. Die drei Hauptverhandler, Trump, Zelensky und Putin, haben ja Hardliners im Hintergrund. Also wenn die verhandeln, dann 80% von dem, was sie sagen, sagen sie ja in den Rücken. Nicht, um das zu lösen. Sie müssen also ihre Hardliner beruhigen, um einen Kompromiss zu machen. Nicht? Also wir würden zum Beispiel von der UNO sagen, wenn wir diese Leute sehen, dann würden wir sagen, einen Trump und einen Putin als moderat einschätzen, weil sie, wir würden sie einschätzen, dass sie eine Lösung haben wollen. Die mag keine schöne sein, aber eine Lösung haben wollen. Aber es ist Hardline. Also das ist ja in Amerika ganz besonders mit den Neocons. Nicht? Und das wird jetzt hintertrieben, indem man sagt, also die sind ja alle korrupt, da kann man gar kein Geld mehr geben. Und jetzt der EU-Bericht sagt ja sogar, dass das Folter in den Gefängnissen in der ukrainischen, muss man überlegen, im EU-Bericht. Also da wird jetzt ganz stark doch das alles gesagt. Also Zelensky muss nachgeben und vor allen Dingen den Hardlinern in Amerika zu sagen, das lohnt sich nicht mehr, da zu unterstützen. Also das irgendwo, man hat eben diesen Kampf innerhalb der eigenen. Und Zelensky hat das natürlich auch. Der tut mir ja irgendwie richtig leid. Also ich sehe ihn nicht so negativ wie alle Leute. Er hat es natürlich zu tun mit den Hardlinern, mit den Nationalisten. Die sind ja sehr gut organisiert und auch sehr gut bewaffnet. Und die schießen ihm durch den Kopf, wenn er da was unterschreibt. Nicht? Und das dürfen wir nicht vergessen. Also vieles, was er da macht, dieses ganze Rumgerenne und so und sich so aufstellt, dass er da das alles noch retten kann, das hat natürlich etwas zu tun mit der internen Lage. Und Putin eben auch. Die größte Gefahr, die ich jetzt sehe, ist, dass die Siege der Russen eben diese Hardliner bestärken. Und diese Hardliner werden sagen, wir wollen auch Kharkiv haben und wir wollen auch Odessa haben. Und dann haben wir eine Ukraine, die nicht mehr lebensfähig ist. Und deswegen bin ich immer dafür, dass wir verhandeln.
Kurze Unterbrechung für eine Werbeanzeige. Dieses Jahr kann alles anders sein. Sie müssen nicht im letzten Moment verzweifelt nach Geschenken suchen. Bestellen Sie ganz einfach und ohne Stress ein edles Geschenk, das über die Jahre auch noch an Wert gewinnen kann. Mit der exklusiven Sonderedition der Medaille Guter Hirte. Aus reinem Silber liegen Sie immer richtig. In der Schweiz von BB Wertmetall geprägt, liefern wir Ihnen diese zeitlos schöne Silbermünze in einer Box aus echtem Birkenholz. Ein Schmuckstück, das jeden Haushalt bereichert. Die Motive passen perfekt zur Weihnachtszeit. Auf der Vorderseite prangt Jesus als guter Hirte, auf der Rückseite als Ritter der Welt. Zögern Sie nicht, denn die Stückzahl ist begrenzt. Verschönen Sie sich und Ihren Liebsten die Festtage. Bestellen Sie die Silbermedaille Guter Hirte bequem und online für nur 69 Franken oder 79 Euro inklusive Versand unter guter-hirte.com. Ich wiederhole, guter-hirte.com. Und nun geht's weiter im Programm der Weltwoche. Ist dieser 28-Punkte-Plan, 27 haben Sie jetzt gesagt, ist dieser Trump-Friedensplan eine unter dem Strich vernünftige, gute Lösung für den Westen? Ja, Sie haben die militärische Situation ja relativ realistisch geschildert. Russland habe gewonnen. Ist das eine Art Schadensbegrenzung? Müsste man auf diese Punkte ein? Wie sehen Sie so diese 27, 28 Punkte? Ist das ein guter Deal für den Westen?
Ja, natürlich. Es ist das Beste, was bisher da ist. Ich meine, ich habe ja viel mit solchen Waffenstößern und Friedensverhandlungen zu tun. Die sind nie perfekt, nie. Das sind oft ganz irrationale Geschichten. Und ob sie dann sich durchsetzen oder nicht, hat ja oft was mit Randbedingungen zu tun, zum Beispiel in Gaza. Deshalb sind von ganz andere Sachen spielen dann plötzlich eine Rolle. Also es gibt keine perfekten, es gibt keine gerechten Friedensverträge. Das gibt's einfach nicht. Und es hat etwas zu tun, dass die ja natürlich verhandelt werden in einer hochemotionalen, hochaggressiven, also wo Leute Verlierer sind und Gewinner sind und solche Sachen. Also das kann gar nicht anders sein. Also wir haben, ich glaube, das ist das Beste, was wir haben. Ich bin sicherlich kein Trump-Freund, aber ich finde, dass er auch mit Gaza würde ich ihn unterstützen und mit der National Security Strategy. Da ist natürlich jemand auf einer seiner eigenen Art und Weise, die fürchterlich unprofessionell ist, kann man alles sagen und so bababab. Und ist natürlich jemand, der diese Selbstgerechtigkeit, die wir im Westen haben, dass wir Recht haben und dass die anderen die Bösen sind und wir, das hat er durchbrochen natürlich, das hat er durchbrochen. Das muss man ihm schon anerkennen. Ich glaube, man muss ihm bei ihm auch anerkennen, dass er dadurch, dass er den Putin getroffen hat, ich finde immer noch, das wollte damals in Amerika keiner von mir den Artikel übernehmen, weil man so anti Trump ist. Ich finde, das ist eine Glanzleistung. Das ist genau, was in der UNO-Charta steht. Also da haben sich zwei Präsidenten für die im Ukraine immer noch Krieg miteinander führen, haben sich mit Respekt verhalten. Also Respekt, verstehen, zuhören, verstehen. Das sind ja die Grundprinzipien für Verhandlungen in solchen Sachen. Also das haben die, hat der Trump gemacht. Ich meine, ich weiß natürlich, was er ist. Ich meine, ich möchte nicht mit ihnen in Ferien gehen, aber auf der anderen Seite. Also wir haben da nichts anderes. Wir haben da nichts anderes. Und ich meine, ich sage den Leuten immer, wenn sie das so kritisieren, auch diese Gaza-Abkommen, da sage ich, naja, wer hat denn da was anderes? Gibt es da was anderes? Nee, gibt nichts anderes.
Die
Der hat wenigstens
Europäer?
den Mut gehabt, da nach vorne zu gehen. Ist nicht
Ja.
perfekt.
Ja.
Es sind fürchterliche Kompromisse. Und er will da der Chef von dem Ganzen sein. Das ist ja fürchterlich, diese ganze Geschichte. Aber doch ist es doch da eine Bewegung reingekommen, die uns doch auch, und vor allen Dingen, die uns vor einem Nuklearkrieg
Ja.
bewahren. Wir dürfen nicht vergessen, nicht?
Ja.
Wir waren ja doch am Ende Dezember als Biden, ob das überhaupt Biden noch war, der war ja gar nicht mehr richtig zuständig. Also diese Attackams-Angriffe, das heißt also amerikanische Soldaten haben Angriffe auf Russland geführt, nicht? Das wäre ja im Grunde genommen das sehr stark schon an einen Nuklearkrieg dran. Und das sind natürlich existenzielle Ängste der Russen und das sollte man nicht unterschätzen. Also, dass er das gemacht hat, das ist erstmal für uns gut. Nur die Europäer sehen es natürlich nicht ein. Ne?
Ja, genau, die haben ja, das wollte ich einhaken, die Europäer haben diesen Friedensplan, diese 28 Punkte dann zusammengekürzt, auf, glaube ich, 19 Punkte. Ist das jetzt eine bessere Lösung, eine noch ausgefeiltere Variante? Wie sehen Sie da die
Naja,
Intervention, dass Sie diesen Plan quasi entschärft haben von europäischer Seite?
eine komplette Dummheit. Also ich meine, es ist einfach eine Dummheit, nicht? Wir wissen ja nicht genau, wir haben ja die 19 Punkte nicht gesehen, aber man kann sich ja vorstellen, von den Artikeln, die so da rauskommen, was da drin ist, kommen natürlich alles mit ihren alten Forderungen da rein. Ich meine, was die E3, das sind ja gar nicht die Europäer, das sind also ein paar von denen. Was die fordern, ist ja im Grunde genommen immer noch die Kapitulation Russlands, nicht? Ich meine, das ist ganz klar, nicht? Sie wollen einen bedingungslosen Waffenstillstand haben. Ist ja auch immer sprachlich schon eine schwierige Sache. Also wenn man das so in Europa hört, bedingungslos, das klingt ja erstmal ganz toll. Aber wissen Sie, die schwerste Bedingung, die man in einen Krieg stellen kann, ist, dass etwas bedingungslos passiert. Ja, weil jeder hat ja natürlich Interessen. Also ist der bedingungslose Waffenstillstand, das ist eine irrsinnige Geschichte. Das wird natürlich nicht passieren. Und dann will man haben, dass Russland sich zurückzieht aus allen Territorien. Man will haben, dass Russland Reparationen zahlt und man will haben, dass sie anerkennen, dass es ein Sondergericht gibt. Und dann wollen sie natürlich die Mitgliedschaft der NATO noch garantieren. Also im Grunde genommen, wenn man das zusammennimmt, bedeutet im Grunde genommen, die Europäer haben gar nicht mitgekriegt, wo der Krieg hinläuft, die tut immer noch so, als ob sie die Russland auffordern wollen zu kapitulieren. Und dabei haben sie ja nichts in der Hand. Die Europäer spielen ja bei den Verhandlungen keine Rolle. Das ist eben auch wegen solchen Forderungen. Und auch weil wir eben doch, wir haben ja, ich meine, wir haben ja nichts. Wir haben keine Waffen. Wir haben kein Geld. Jetzt spielen wir diese ganze Farce da mit dem russischen Geld, das ja überhaupt nicht passieren wird. Schon allein diese ganzen Diskussionen werden ja Europa enorm schaden wirtschaftlich, nicht? Also, das wird alles nicht passieren. Und dann haben wir natürlich Ich meine, wir müssen, glaube ich, die schlimmsten Politiker haben, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man mal den Starmer und Macron und Merz sieht, die sind ja alle bei 10%, der Merz vielleicht noch bei 28 oder 25, weiß nicht. Also das sind ja alle, die in den Krieg ziehen wollen und aber von ihrem eigenen Volk eigentlich gar nicht mehr populär sind, nicht? Das ist ja Wahnsinn. Man kann nur drüber lachen, weil sie können ja eigentlich nichts machen. Sie haben ja gar nichts in der Hand. Das Einzige, was die Europäer machen können, sind natürlich die Spoiler zu sein. Ich weiß nicht, wie das deutsche Wort dafür heißt, Spoiler. Also die verderben das Ganze, weil die einzige Argument, das die Europäer ins Feld führen können, ist zu sagen, ja, Trump macht das mal, aber wir werden das alles nicht anerkennen und du bist in 3,5 Jahren nicht mehr Präsident und dann fängt das nochmal von vorne an. Und das ist ja auch, warum die Verhandlungen am Anfang, im März, glaube ich, April, mit den Amerikanern gescheitert ist. Das ist ja nicht gescheitert an den Vorschlägen der Amerikaner, sondern es ist daran gescheitert. Ist ja immer bei solchen Verhandlungen geht es ja um zwei Sachen. Eine, was man haben will und das andere, ob man das Vertrauen hat, dass die andere Seite auch das durchführt. Und die Russen haben natürlich schlechte Erfahrungen mit Minsk 2, mit 2 plus 4, also die ganzen Sachen aus ihrer Sicht natürlich. Und also es gibt kein Vertrauen. Und Trump, und das sieht man auch die Schwäche der Amerikaner schon, es ist eben, sie können das nicht mehr durchsetzen, nicht? Sie können das gegenüber den Europäern nicht mehr durchsetzen. Und naja. Es ist eine große Trauer, finde ich, was auch die Europäer machen. Die haben wirklich Blut an den Händen jetzt. Denn sie drücken darauf, dass dieser Krieg weiterführt. Und das ist das, was sie im Moment machen. Und sie denken, dass sie mit der Zeit Russland in die Knie zwingen können. Aber sie vergessen ganz dabei, dass sie dabei die Ukraine zerstören. Nicht? Die Ukraine wird sukzessive zerstört und Russland wird nicht in die Knie gehen. Ich meine, wenn Russland wirklich noch mehr Territorien geht, dann wird es keine Ukraine mehr in Zukunft geben. Und das ist die Schuld der Europäer. Wir müssen verhandeln.
Wie kommt eigentlich dieses Vorpreschen von Merz, Starmer und Macron in Brüssel an? Ich meine, Sie sind EU-Abgeordnete, also Parlamentsabgeordneter. Wie spricht man im Parlament über diese drei, über die E3, die großen drei, die da Europa quasi als Ganzes repräsentieren, mit Selenskyreden, große Worte an, also große Töne anschlagen? Wie kommt dieses Vorpreschen von diesen drei Politikern in Brüssel an?
Also hier im Parlament redet man ja nicht miteinander. Ich werde ja nicht mal gegrüßt, wenn ich im Fahrstuhl stehe. Ja, also die finden ja, dass ich ein Verräter dort bin, weil ich sage, wir müssen da mit den Russen reden. Und ich war ja in Moskau, das hat ja große Wellen jetzt geschlagen in Deutschland und so weiter. Es ist natürlich, nein, in diesem Parlament gibt es eine Mehrheit, eine große Mehrheit, um die 500 von den 700, die für alles für Krieg bestimmen. Jetzt haben wir gerade eine Resolution verabschiedet. Also ich habe natürlich dagegen gestimmt. Wo dann diese ganzen Forderungen, die ich eben genannt habe, die werden dann in einer Form einer Resolution, das ist ja ein Gesetz im Grunde genommen, festgelegt. Das heißt also, durch diese Resolution des Parlaments sind die Europäer ja gar nicht mehr in der Lage, was anderes zu. Ich meine, dass man in einem Krieg ein Parlament solche Vorgaben gibt, ist ja eine. Das ist ja Wahnsinn, das ist ein politischer Wahnsinn. Ich meine, es ist ein politischer Selbstmord. Dann heißt ja, jemand, der verhandelt, kann gar nicht mehr verhandeln, weil er alle Vorgaben hat. Wird da gar nicht mehr flexibel sein. Europa wird da keine Rolle spielen. Europa wird keine Rolle spielen bei der Lösung des Ukraine-Krieges, wird keine Rolle spielen beim Gaza, wird keine Rolle spielen mit dem Problem mit dem Iran. Und ich hoffe ja, dass da auch hinfahre und so. Aber das ist eben so, und da bin ich eben hier eine ganz kleine Minderheit. Wir sind vielleicht 20 Abgeordnete, die das so ein bisschen sehen. Wir haben jetzt angefangen im Parlament, und da gehe ich dann auch in andere Parteien rein, aber individuell. Denn mit dem verlorenen Krieg stellt sich natürlich die Frage, was ist die EU? Die EU, die Selbstfrage der EU, welche EU wollen wir wirklich haben? Und das wird ja immer stärker. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir in Europa in Zukunft zusammenarbeiten wird. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, und wir dürfen nicht vergessen, im Süden haben wir den Krieg der Israelis, der meiner Ansicht nach auch verloren ist. Also sie können es nicht mehr gewinnen. Also es hat jetzt gar nichts zu tun, ob ich dafür oder dagegen bin. Es ist einfach eine Einschätzung. Und das ist natürlich, und dann haben wir natürlich im Westen dann einen Trump, der, nachdem wir Tarife zahlen müssen, alles Mögliche, der nicht sehr freundlich mit uns ist. Also wir haben überhaupt keine Politik dazu. Wir wissen überhaupt nicht, was wir dazu tun. Wir machen eine Resolution nach der anderen, die unglaublich aggressiv ist. Wir haben eine Resolution, dass man das Geld klauen soll. Das Parlament macht eine Entscheidung, dass wir das Geld der Russen klauen sollen. Ich meine, es ist im Grunde genommen, ist ja. Erhebt sich dieses Parlament selbst auch damit. Das ist keine vernünftige, es gibt auch gar keine Diskussion darüber, nicht? Das ist ganz klar. Wenn man was dagegen sagt, dann wird einem das Mikrofon abgeschaltet und solche Sachen. Also, das ist also, ja, das ist halt jetzt so. Und ich meine, ich sehe das mit einem großen, großen Bedauern, was aus Europa geworden ist. Ich meine, dieses Europa mit unserer ganzen Kultur und mit unserer ganzen Geschichte, auch Kriegsgeschichte, auch Diplomatiegeschichte, das ist alles durchs Fenster, das haben wir alles durchs Fenster geschmissen, nicht?
Was allerdings interessant ist, ist, dass diese Forderung für die Verhandlungen, also bei den Verhandlungen ist mir aufgefallen, dass diese NATO-Frage, das ist eigentlich mehr oder weniger vom Tisch. Also glaube ich, das ist nicht realistisch, dass das kommen könnte. Russen sind komplett dagegen, die Amerikaner wahrscheinlich auch nicht. Aber, und jetzt kommt das Interessante, ein EU-Beitritt scheint jetzt, glaube ich, also ein EU-Beitritt der Ukraine scheint von allen Parteien, Amerika, von Europa, aber auch von Russland eigentlich
Naja, klar, weil er
klar
nicht
sein. Also
passieren
das ist,
wird.
das scheint, das ist,
Natürlich
das
sagen sie
scheint
alle
kein Problem
Hallo.
zu sein. Ist das
Ukraine wird nicht teil.
realistisch und
Nein,
was würde das für
natürlich
die
nicht.
EU
Natürlich.
bedeuten?
Die armen Ukrainer, ich meine, das ist ja ein betrogenes Volk, nicht? Also die werden auch nicht bei der EU sein, lange nicht. Man wird da irgendwie so eine gesichtswahrende Geschichte machen, dass sie da bei den Meetings mit dabei sein können oder sowas. Aber die werden kein Mitglied. Das kann sich die EU gar nicht leisten. Das können wir uns ja gar nicht leisten. Ich meine, wir haben schon so viele Forderungen dazu. Wir glauben, dass die Russen da den Wiederaufbau bauen. Das ist natürlich Baloney. Ich meine, die sind ja die Sieger. Wissen wir ja als Deutschen nicht. Also nur die Verlierer nach dem Ersten Weltkrieg mussten Reparation zahlen. Das ist natürlich so. Also das wird dann nicht passieren. Es ist unrealistisch, was es ist. Und ich glaube, die Aufnahme, das wird nicht passieren. Da werden schon die Polen dagegen sein, wegen der ganzen Landwirtschaft. Und dann muss natürlich das ganze Geld aufgeteilt werden. Und ich meine, wir sind ja, ich versuche ja immer so Überblick zu halten, über was hier alles entschieden wird. Das geht ja immer um die 800 Milliarden, 400 Milliarden. Also es geht Beträge. Meine Frau macht alle Bankgeschichten. Ich verstehe nichts, was über 100 Euro ist. Aber ich meine, das ist ja, wenn man das mal alles, dann sollen wir noch Energie von Russland, von Amerika kaufen für 750 Milliarden und dann sollen wir Investment in Amerika machen für man muss mal überlegen, sie haben unterschrieben, dass wir 600 Milliarden in Investments in Amerika machen. Das heißt also, das ist ja im Grunde nur das Geld von den Industrien, die bei uns jetzt abwandern, nach Amerika wandern, da haben wir uns noch verpflichtet, dafür das Geld zu geben. Ich meine, ich verstehe das alles gar nicht mehr. Es ist so ein Durcheinander, auch mit diesem, dass ich also intellektuell dem manchmal gar nicht mehr folgen kann. Und ich glaube, auch die können das nicht mehr folgen. Das ist einfach eine Panikreaktion, eine völliges Fehlen an Politik, ein völliges Fehlen an Strategie. Und ja, und ich meine, das werden wir alle bezahlen müssen. Und vielleicht ja auch bald die Schweizer, wenn sie wollen ja unbedingt irgendwas mit der EU machen. Traurigerweise, muss ich sagen. Aber das ist ja.
Und vielleicht auch die Russen, weil da sind ja jetzt diese 140 Milliarden Euro an russischen Vermögen, die angeblich der Ukraine zugutekommen sollen. Was halten Sie davon? Ist
Das
das
wird nicht
überhaupt ein
passieren.
Thema? Ist das
Nein,
beschlossene
das wird gar nicht
Sache?
passieren. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann wird es uns natürlich enorm schaden, nicht? Ich meine, die Russen haben ja das Kunststück fertiggebracht, haben, dass trotz dieser ganzen Sanktionen sie ein Wirtschaftswachstum haben, auch im letzten Jahr, auch in diesem Jahr, wir dürfen es nicht vergessen, mehr als wir zumindest. Und offensichtlich, sie haben ja die ganz geringe Auslandsschulden verglichen zu uns. Also sie haben das da doch ganz gut gemanagt. Wir haben das missmanaged und das liegt an unserer Arroganz. Wir da haben gedacht, diesen Krieg, den haben wir ganz schnell gewonnen. Man darf sich nicht überlegen. Als wir angefangen haben, hieß es ja immer, Russland, das sei gar kein Land, das sei nur eine Tankstelle, die sich maskeriert wie ein Land. Oder dann gab es diese Berichte in der Bild-Zeitung in Deutschland, dass die russische Armee, ganz am Anfang natürlich, später nicht mehr, dass die russische Armee ihre Autos nicht funktionieren, dass sie alles auf Esel übertragen müssten. Und da gibt es dann Bilder, dass sie angeblich dann auf irgendeinem Maultier da so eine Rakete geladen ist. Ich meine, wir haben uns ja selber betrogen damit, nicht? Mit dieser Sache ist ja, das Dumme ist ja, dass unsere Politiker anfangen, unsere eigene Propaganda zu glauben. Und Das ist natürlich schwierig, nicht? Ich meine, manchmal denke ich sowieso, dass in Deutschland die Politik von den großen Medien, etablierten Medien gemacht wird und nicht mehr von den Politikern, nicht? Also, und Journalisten, tut mir leid, also du bist natürlich eine Ausnahme, aber Journalisten sind halt schlechte Politiker und vor allen Dingen verstehen sie nichts von Krieg und Frieden, nicht?
Was halten Sie von der Aussage Selenskis, dass er jetzt offenbar ja unter Bedingungen zwar, aber doch zu Wahlen bereit sei? Ist das
Natürlich
ein
nicht.
Lichtblick?
Nein, das wird nicht stattfinden. Er hat ja irrsinnige Bedingungen gestellt. Die Bedingung ist ja, dass man während der Zeit die NATO die Sicherheit garantiert. Also das klang ja fast so, als ob er das NATO-Soldaten für diese 90 Tage des Wahlkampfs da haben wollte. Das wird natürlich nicht passieren. Das ist also ein Land, das verliert. Ich meine, der arme Selenskyj, der verbringt ja schon mehr als die Hälfte seiner Zeit in irgendwelchen Five-Star-Hotels in Europa, nicht mehr in Kiew, nicht? Das muss man sich mal überlegen. Es gibt ja enormen Streit in der. Ich meine, man sieht doch Zerfallserscheinung. Und was ich ausgesprochen bedauere, weil ich denke, unsere Hauptaufgabe muss sein, und das habe ich auch in Russland besprochen. Und die Russen haben natürlich auch ein Interesse daran, dass da eine Ukraine übrig bleibt und dass das nicht alles da in ein Chaos endet. Aber wenn das so ist, wenn wir sagen, also wir garantieren nicht, dass sie in die 4 Jahre nehmen wir sie dann doch in die NATO auf, dann führt das natürlich dazu, dass Russland den Krieg bis ausschöpfen muss. Nicht? Die muss dann sicher gehen, dass die Ukraine so geschwächt ist, dass das nicht passiert, wenn wir es nicht verhandeln können. Und da spielen wir eine sehr negative Rolle, die Europäer, nicht?
Zerfallserscheinungen in Kiew, da toben ja Korruptionsvorwürfe, unglaublich, dass fast alle ja, engsten Selenskyj untergebenen Regierungsmitglieder, die sind jetzt da quasi nicht mehr im Amt, sind abgehauen zum Teil auch. Wie beobachten Sie diese Tendenzen rund um die Korruption? Ist da
naja, also erstmal haben wir ja immer gewusst, dass da Korruption ist. Das wusste man doch schon immer. Ist eher die Frage, warum das jetzt kommt. Warum kommt das jetzt? Haben wir plötzlich einen Übericht, der von der Folter spricht? Warum plötzlich jetzt? Ganz klar, das ist eine Wendung gegen die Hardliner zu sagen, Leute, wir können da nicht mehr Geld reingeben, wir sollten da keine Waffen mehr geben, das ist ein verlorenes Geschichte, der Staat hält da gar nicht zusammen, das ist keine Demokratie, jetzt auch die Forderung mit den Wahlen, das ist keine Demokratie mehr, der Trump hat das ja schon mehrmals gesagt, ob der überhaupt noch Präsident ist und so weiter. Ich glaube nicht, dass Trump ihn verändern will, weil er ist so geschwächt, dass er natürlich vielleicht jemand ist, der das unterschreibt, aber und man weiß ja nicht, was danach kommt. Also ich glaube, das ist eher ein Zeichen dafür, mit der Auseinandersetzung, was ich gesagt habe, die Politiker, die haben alle diese Hardliner im Hintergrund und die müssen sie irgendwie beruhigen. Und das ist natürlich in Amerika ganz, ganz wichtig, auch in seiner eigenen Regierung. Und ja, also sind ja nicht, dass ich meine, dass ein Trump sich verlässt auf seinen Schwiegersohn und auf einen Witkow und nicht aufs Außenministerium oder den Pentagon. Es sagt ja Bände, wie Trump die eigene Regierung einschätzt. Also er traut den eigenen Diplomaten nicht. Es ist ja ein Riesenladen, dieses Außenministerium dort. Dann nimmt er kein einziger von denen spielt eine Rolle. Dann nimmt er Leute von draußen. Und vielleicht nochmal Rubio, aber da ist auch schon nicht so. Aber das sagt doch was über den Zustand in Amerika, nicht? Auch den Zustand in wie Trump diese Politik durchsetzen kann. Ich meine, der Mann, der ist ja unter unheimlichen Druck von überall.
Weiß man eigentlich in Brüssel, wohin diese Gelder fließen in der Ukraine? Werdet ihr da als Parlamentsabgeordnete, werdet ihr da informiert? Herrscht da Transparenz oder jetzt einfach hinsichtlich dieser ganzen Korruptionsaffären? Ist das nachvollziehbar?
Naja, es gibt ja jetzt diesen Bericht, es gibt ja einen Bericht, es gibt ja jedes Jahr machen sie einen Bericht für die Kandidaten an, wird dann das, ich weiß nicht mehr, wie der Bericht heißt, den kann man ja auch sehen. Der ist natürlich unheimlich rosig und alles Mögliche, bis man dann auf die Seite von Korruption und Folter kommt. Aber es ist natürlich, das ist es nicht. Da ist es ist eher Augenwischerei, als dass wir da wirklich was wissen, was da los ist, nicht? Also ich habe noch keinen Bericht gesehen, der genau sagt, wo diese. Ich meine, wir wissen ja nicht mal genau als Abgeordnete, vielleicht ist es einfach nur, dass ich schlecht informiert bin. Wir wissen ja nicht mal genau, wie viel Gelder von der EU und von den Einzelstaaten in welcher Form an die Ukraine geflossen sind, nicht? Das sind ja dann, wir tun ja auch so, dass es nur Kredite sind, die Ukraine uns, die kann das natürlich nie zurückzahlen, nicht? Und wir wissen auch nicht so genau, was das nur mit dem russischen Assets ist. Das ist ja eine unglaublich komplizierte, verbogene Geschichte, aber ich weiß nicht, ob Sie das gelesen haben. In der Financial Times haben jetzt hohe Beamte hier sich ausgeweint, dass man hier was Illegales tut, nicht? Also Beamte von der Europäischen Union. Also es ist ganz klar, das wird nicht passieren. Und wenn es passiert, dann ist es ich meine, die Amerikaner haben sich dagegen, die Japaner haben sehr offen gesagt, dass sie das nicht mitmachen würden, nicht? Und dann natürlich China und sowieso. Also nein, das ist eine, es zeigt im Grunde genommen unsere Schwäche, was da ist. Und es zeigt auch die Unprofessionalität dieses Europas. Ich meine, es ist doch unglaublich, dass man da, weiß ich nicht, jetzt 4 Monate über sowas redet und immer noch nicht weiß, was man da eigentlich machen will. Ich meine, kann man das nicht erstmal im Stillen ausbadobern? Nee, tun wir nicht hier. Das ist in der Öffentlichkeit und wir zeigen im Grunde genommen nur, wie schwach wir sind.
Sehr wohl hochinteressant. Jetzt ist gerade dieses US-Strategiepapier herausgekommen, das ja auch nicht gerade ein rosiges Bild von Europa zeichnet. Da ist zum Beispiel von einem kulturellen Kollaps die Rede. Ist da diese Einschätzung aus Washington hinsichtlich Europas, ist da was dran? Ist das viel zu weit? Ist das zu überspitzt? Wie sehen Sie so die generelle Einschätzung Washingtons von Europa?
Ich würde natürlich diese Sprache nicht benutzen und solche Sachen nicht. Also ich meine, und es würde auch ein bisschen sanfter damit umgehen. Aber glaube ich, in der Tendenz ist Europa, oder sagen wir die EU, ist ja nicht ganz Europa, und die UK sowieso, wir sind die großen Verlierer dieses Krieges, ganz klar. Und wir haben im Moment keine Möglichkeit, ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie isoliert Frau Kallas ist, also die EU, die da Außenpolitik spielt, die wird doch nirgends empfangen. Nicht nur nicht in Russland, auch sie wird nicht empfangen in China, in Indien, sie wird nicht mal empfangen in den USA. Das ist doch ein Niedergang ohne Gleichen, nicht? Ohne Gleichen. Mhm. Und die Deindustrialisierung, die niedrigen Wachstumsraten, ich meine, Frankreich ist pleite, Großbritannien ist pleite und die Deutschen kommen da bald demnach auch hinterher. Also ich habe zwar Ökonomie studiert, aber verstehe davon überhaupt nichts. Das ist immer so. Aber ich meine, darum geht es uns auch sehr schlecht. Und es wird erst noch schlimmer werden, nicht?
Was ist eigentlich jetzt? Sie sind jetzt, glaube ich, 1,5 Jahre sind Sie da in Brüssel Vertreter. Ja. Was ist aus Ihrer Sicht das größte Problem in Brüssel? Woran hapert es oder wo knurrt es aktuell am meisten?
Ja, also ich weiß nicht, ob ich über ganz Brüssel reden kann, aber über das Parlament, nicht? Also ich habe das Gefühl, dass dieses Parlament in einem Bubble hier sitzt, in diesem Gebäude. Übrigens ein Gebäude, das mit nichts an Europa erinnert. Das könnte auch irgendwo anders stehen, ja. Also in diesem Gebäude ist ein Bubble, wo die Leute untereinander diese Sachen abmachen. Es gibt im Grunde keine wirkliche Debatte über solche Sachen. Gerade Sachen über die Kriege wie Israel und Ukraine, das sind Tabus. Man sieht das eben doch, jede Kritik dran oder jeden Vorschlag, das anders zu machen, sieht man eben doch als ein Verrat. Also man unterminiert sozusagen die Schlagkraft der Europäer, darauf zu reagieren, indem man da Zweifel hat. Das kann ich auch schon verstehen. Wir benehmen uns im Grunde genommen wie Länder, die sich im Krieg befinden. Und ich verstehe das schon, woher das herkommt und so, aber das ist natürlich, das sollten wir ernst nehmen, nicht? Was passiert aus der EU? Was passiert aus der EU? Werden wir dieses militärische Monster werden, das wir jetzt irgendwie versuchen zu entwickeln? Diese enorme Zentralisierung der Macht in Europa, die Kompetenzen, die Frau von der Leyen übernimmt, die überhaupt nicht vertraglich abgesichert sind und alle irgendwie machen halb mit, nicht mit und so weiter. Die Frage über diese Qualified Majority Vote, nicht? Also kann man also diese Länder, die uns nicht passen, einfach überstimmen? Also das sind alles Sachen, die meiner Ansicht nach existenzbedrohend für die Europäische Union sind. Und dazu gibt es im Parlament, zumindest im EU, nehme ich mal an, auch nicht. Das ist ja ein Riesenladen hier. Ich meine, das ist ja die sind ja so groß wie so ein kleiner Staat, nicht? Und da gibt es keine Lösung. Da sehe ich keine Lösung. Und ich denke darüber nach im nächsten Jahr. Das ist natürlich auch das Problem, das wir auch hier haben mit den Rechten, Nicht-Rechten und so, wie man damit umgeht. Ich muss sagen, ich finde die Arbeit hier im Parlament schlimmer als in allen Kriegen, in denen ich gewesen bin. Ich meine auch die Sprache, die hier herrscht. Ich meine, ich war ja lange im Iran, im Iran-Irak-Krieg, da ist natürlich offiziell war auch diese Aufreger über ist, was man ja verstehen kann, sind ja angegriffen worden und sind Chemiewaffen gegen sie eingesetzt worden. Aber wenn man mit denen hingesetzt hat, da konnte man normal mit denen reden. Ich habe hier noch nie jemanden getroffen, mit dem ich normal reden kann, nicht? Also das ist einfach nicht drin. Es ist also in diesem Parlament nicht drin und man wird ja auch gar nicht gegrüßt überhaupt und solche Sachen.
In diesem US-Strategiepapier habe ich gelesen, dass Ungarn, Polen, glaube ich, Österreich und auch Italien seien im Begriff, da irgendwie Austrittsgelüste zu äußern. Ich habe dann in den Medien gelesen, dass man da einen Keil, dass die USA einen Keil in Europa oder zwischen Europa schlagen möchte. Ist da was dran? Haben Sie auch
Nein,
schon so etwas
nein,
gehört? Wollen die
nein, nein.
austreten? Können sie austreten? Ist das realistisch?
Ja, natürlich, jeder. Großbritannien tritt ja auch aus, nicht? Aber das schon. Aber ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, die im Moment noch irgendwie unter einem Deckel gehaltenen werden Zentrifugalkräfte in der Europäischen Union. Wir sind doch längst nicht mehr diese Einheiten. Das ist nicht nur Ungarn oder Slowakei. Wir sind doch nicht längst schon nicht mehr diese Einheit, für die wir uns gehalten haben. Vielleicht abschließend möchte ich mal sagen, hier herrscht natürlich unter den politischen Eliten, herrschte natürlich die Hoffnung, dass durch diesen Krieg es einen Schulterschluss gibt, dass dadurch eine zentralisiert, also dass die EU den Weg zu einem Staat sich entwickelt, also die Vereinigten Staaten von Europa sozusagen, dass sich das entwickelt und dass man in einer multipolaren Welt eben Europa nur dann überleben kann, wenn sie auf Augenhöhe mit den USA und China sich begibt. Und jetzt stellen sie plötzlich fest, durch diesen Krieg werden sie nicht die dritte Weltmacht sein, sondern das wird Russland sein und wahrscheinlich Indien noch mehr als die Europäische Union. Und das ist natürlich hart für die zu akzeptieren. Ob das was mit den Menschen zu tun hat, ob es ihnen besser geht, glaube ich nicht. Aber es ist eben dieser unausgesprochene Anspruch, die Europäische Union muss eben gleichziehen mit den großen Mächten, also einer der drei großen multipolare Welt, also der dritte Pol sein. Und das verlieren wir jetzt. Und das wird Russland sein. Das wird Russland sein, das ist ganz klar. Und das ist interessanterweise, hat das ja lange Geschichte. Es geht welches Verhältnis Russland verglichen mit den anderen hat, das ging immer über die Ukraine. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg und jetzt auch. Und gerade für uns Deutsche sollten wir nicht vergessen, im Ersten Weltkrieg haben wir es verloren, im Zweiten Weltkrieg haben wir es verloren und wir sind dabei, das jetzt auch nochmal zu verlieren. Es ist eben eine dumme Politik, man hätte das anders regeln können.
Darf ich mal noch fragen? Das ist schon etwas, was interessiert, was, glaube ich, auch die Menschen interessiert. Ursula von der Leyen wird immer als quasi Sinnbild für den Niedergang Europas genommen, als quasi die Person, die totale Reizfigur, die da für alles übel verantwortlich ist. Was ist da Ihre Sicht? Stimmt das? Ist das übertrieben? Wird diese Frau zu Unrecht diesen ganzen Missstand Europas angelastet? Oder ist da tatsächlich was dran vielleicht? Ist diese Frau so schlimm, wie das scheint? Wie sehen Sie Ursula von der Leyen in diesem Niedergang
Europas?
Ich sehe
sie ausgesprochen negativ. Ausgesprochen negativ. Also sie ist eine Frau, die... Ich würde sagen, eine Frau, die beherrscht ist vom eindimensionalen Denken. Das ist natürlich sehr gefährlich, gerade in Europa mit dieser ganzen Diversität und solche Sachen und natürlich mit den Kriegen. Sie hat nur, die kann nur in eine Richtung denken. Das ist so. Frau Kallas ist da noch schlimmer. Und das heißt also, sie ist völlig ungeeignet für die momentane Situation. Und dazu kommt natürlich, dass sie ihr anhängt, doch schwerste Vorwürfe der Korruption, nicht? Sie sind ja alle nicht geklärt worden, nicht? Das weder was sie als Verteidigungsministerin in Deutschland gemacht hat. Und ich will nicht sagen, dass sie schuldig ist, aber das sind natürlich schwere Vorwürfe. Und jetzt natürlich da mit dem Covid-Geschichten, was ihr Mann gemacht hat. Ja, bei Kallas hat ja auch ihr Mann da Geld gemacht mit den Russen und während sie da antirussisch spricht und solche Sachen. Also diese Sachen ist natürlich ganz schwer und wir haben nie eine wirkliche Politik geführt. Guck mal, wir haben zum Gaza haben wir gar keine Politik. Ich meine, gar keine Politik. Ich bin bestimmt nicht anti-Israel. Aber dazu hätten wir was sagen können. Ich meine, wenn man einen Freund hat, der da Amok läuft irgendwo, da geht man auch dahin und sagt, beruhig dich erstmal, nicht? Also, aber das haben wir alles nicht gemacht. Und wir haben enorm an Glaubwürdigkeit verloren. Europa spielt heute politisch keine Rolle mehr, diplomatisch gar keine Rolle mehr und wirtschaftlich immer eine geringere Rolle. Diese Deindustrialisierung, die in Deutschland stattfindet und zum Teil eben auch in anderen Ländern, die ist nicht mehr umkehrbar. Ich glaube, das ist ein Trend, den man einfach nicht mehr zurückholen kann. Hat viel zu tun mit der geografischen Lage Europas, hat viel zu tun mit der Demografie. Das sind ja die beiden bestimmenden Faktoren für nationale Interessen und solche Sachen. Aber das überlegen wir uns ja gar nicht, was unsere nationalen Interessen. Wir opfern sie ja gerade in diesem Wunsch, ein Superstaat zu werden. Wir opfern diese ganzen Sachen und das wird uns natürlich schwer schaden, nicht? Ich meine, wenn wir eine Energie haben, die 4-5 Mal so teuer ist wie im Rest der Welt, müssen wir uns nicht wundern, dass unsere Industrien dann nicht überleben werden. Und dann machen
und Frau
wir auch
von der
nochmal
Leyen
eine
ist damit
Resolution,
unser
dass auch
Hauptmann.
das Rest von Russland nicht kriegen soll. Ich meine, es ist doch, ich meine, es ist fast so, als ob wir uns selbst umbringen wollen. Ich verstehe das überhaupt nicht. Und es ist eben diese Eindimensionalität, von der ich gesprochen habe. Es kann nur in diese eine Richtung gehen, dass man das vielleicht diese Verbindung, die man immer noch hat mit über Energie, mit Russland hätte man ja auch anders nutzen können, dass man mit ihnen redet, dass man guckt, wie man da wieder ausgibt. Nee, wir wollen erstmal wir bauen da eine Grenze auf, die ja von Russland dann kontrolliert wird, und damit ja auch gegen China. Ich meine, muss man sich überlegen. Ich meine, der Außenminister, der nach China reisen will, dann reist dann doch und dann kriegt er natürlich nichts, nicht? Da kommt er zurück mit leeren Händen. Das ist ja gar keine Frage, das ist gar kein Wunder. Und das ist eine Unprofessionalität, die da stattfindet. Man hat Diplomatie völlig verloren in einem Kontinent, wo man sie eigentlich erfunden hat in einer gewissen Weise. Also das ist für mich ist das ein schockierendes Erlebnis hier, dieses Parlament. Und ich weiß gar nicht, wie man da rauskommen will, nicht? Also andererseits ist es natürlich interessant. Ich habe also eine destruktive Stimmung, so eine selbstzerstörerische Stimmung.
Gibt
Keinen
es
der Kriege erlebt, wo ich bisher gewesen bin.
Gibt es trotzdem irgendeine Good News aus Brüssel? Einen Lichtblick für Europa, was irgendwie gut läuft? Sehen Sie da irgendetwas? Können Sie das da was vermelden? Sonst
dass ich durchhalte. Oder, mal sehen, ja. Im Moment fällt mir da nichts ein. Ich fällt mir wirklich nichts ein. Ich bin nicht antieuropäisch. Ich bin ein ausgesprochen konservativer Mensch. Und überhaupt nicht. Aber ich sehe natürlich, dass diese Richtung, die wir gehen, das ist eine Sackgasse. Und das ist natürlich immerhin 450 Millionen Menschen hängen da dran. Das Wohlergehen von 450 von dieser Politik. Das ist unglaublich, nicht? Ich meine, wenn ich sehe, dass diese E3 da den Macron in London treffen, dann denke ich, naja, das ist ein Betrug. Was die mit den Ukrainern machen, ist ein Betrug. Sie sagen, ihr sollt weiterkämpfen, aber wir haben im Grunde genommen nichts, um sie zu unterstützen. Das ist ein Betrug. Wir begehen kontinuierlich einen Betrug und wir nennen das die Unterstützung der Ukraine. Das ist ein Betrug.
Letzte Frage, was muss jetzt sofort passieren, dass man da wieder auf die richtige Spur kommt? Sie haben von Sackgasse gesprochen. Ist es überhaupt noch möglich, eine Kehrtwende zu vollziehen? Wenn ja, wie, was muss jetzt getan werden in Brüssel an der Spitze, damit ein Turnaround möglich ist?
Naja, erstmal muss man diese Spitze natürlich auslösen. Ich meine, das kann so nicht bleiben. Das kann so nicht bleiben, nicht? Und nein, also ich glaube, gucken, wir versuchen ja das Grundstück im Moment zu machen, ohne mit den Russen zu reden, ohne darauf zu achten, wo eigentlich der Krieg ist, stellen wir Forderungen, wie die Zukunft mit Russland sein soll. Also das ist ja ein Forderungskatalog, diese 19 Punkte, nicht? Das ist natürlich nicht möglich. Das wird nicht passieren. Und wenn dieser Krieg entschieden ist, und der wird irgendwann mal entschieden werden, und ich hoffe nur, dass es da Verhandlungen gibt und dass es nicht zu einem Zusammenbruch kommt. Ich weiß, da Menschen sind, die Ukrainer sind da Menschen, die müssen auch irgendwie überleben. Und aber wenn es dazu kommt, dann wird dann viel hier passieren und dann muss man sich überlegen, wie die Zukunft ist. Und dann muss man sich überlegen, ist die einzige Alternative, die sich jetzt herausbildet. Und ich bin ja beim BSW und sehe das mit großem Bedauern, dass wir das nicht geschafft haben. Dass eben doch die Wahl immer mehr in die rechte Ecke geht und dass diese Lösung von dieser Sache kommt. Das hat natürlich auch was zu tun, dass Trump gesehen wird, dazu zu gehören. Also das ist auch, da ist dann die Lösung dann schon doch sehr fragwürdig, nicht? Aber wie stellen wir uns dazu? Also meine Sache ist die, dass ich doch versuche, dann doch eine Gruppe hier zusammenzubekommen, auch von verschiedenen Parteien, das ist ganz schwierig, hier. Aber dass wir uns überlegen, was wollen wir eigentlich von der EU, nicht? Der Krieg ist verloren. Ja, kann ja vielleicht noch ein halbes Jahr dauern oder sowas, aber er ist im Grunde genommen verloren. Was ist denn dann? Was machen wir denn da mit diesen irrsinnigen Geldern? Ich meine, die Ukraine wird ein Fass ohne Boden für uns sein, auch im Frieden, Anführungsstriche. Also was, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, ohne mit Russland reden zu wollen? Das ist doch einfach. Und mit China sind wir nur auch sauer. Ich meine, unglaublich. Wissen Sie, hier gab es jetzt gerade den 50. Jahrestag, dass China die EU anerkannt hat. Und da haben die eine große Delegation und da haben sie einen Empfang gehabt. Da sind nur zwei Abgeordnete erschienen von der EU. China, ein Land von 1,4 Milliarden Menschen. Wahrscheinlich wirtschaftlich, wenn man die Kaufkraft nimmt, schon größer als die Vereinigten Staaten. Und wir behandeln die so, als ob das eine kleine Bananenrepublik ist. Das werden die doch nicht verlieren. Ich meine, die verlieren ihre Kontinenz nicht. Chinesen sind ja sehr professionell in dieser Sache. Aber ich meine, wie wir sie behandeln, ist unglaublich. Dann haben wir hier eingeladen, die Vizepräsidenten von Taiwan auch noch, um hier im Parlament, zwar nicht offiziell, aber im Parlament eine Veranstaltung zu machen und so weiter. Ich meine, da provozieren wir die Chinesen natürlich noch dazu. Ich meine, was wollen wir denn dabei rauskriegen? Was soll denn da für unsere Bürger dabei rauskommen? Was soll denn da rauskommen? Jetzt wollte er der da die irgendwelche diese Erden da bekommen, dieser Außenminister der Wadepool. Hat er wahrscheinlich die Taschen voller Sand vom Strand da hergekommen oder weiß ich was. Es ist auf einem Niveau, das ist unglaublich. Unglaublich.
Hoffen wir trotzdem, dass es gut kommt, Herr Schulenburg. Vielen herzlichen Dank
natürlich.
Für das Gespräch.
Optimistisch bleiben, nicht? Ja, okay, tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut.
Tschüss, danke. Tschüss, alles Gute.